Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. In welcher Lebenszyklusphase haben eigentlich Nachhaltigkeitsmaßnahmen welchen Einfluss genau? Wo fängt man an auf dem Pfad zur ESG-Tauglichkeit seiner Immobilien? Und welche Rolle spielen hierbei Green Leases? Woran denn erkennt man den Kippmoment einer Immobilie hin zum Stranded Asset? Und noch wichtiger, wie vermeidet man diesen? Wie sieht eine gangbare Road to Green aus? Und löst diese auch das Investoren-Nutzer-Dilemma? Hochaktuelle Fragen, liebe Limo-Hörerinnen und Hörer. Um Ihnen hierzu tiefere Einblicke zu geben, spreche ich mit Marco Kröner. Marco ist seit 35 Jahren in vielen Bereichen der Immobilienwirtschaft aktiv. Seit April 2024 ist er in der Geschäftsführung der IKL GmbH, einer Ingenieur- und Unternehmensberatung rund um die Nachhaltigkeit von Immobilien in der Dachregion. Unter anderem war er zuvor in verantwortlichen Positionen bei der EBI, der Deutschen Investmentgruppe und bei der Deutschen Bahn AG. Immer in den Bereichen Facility Management, Corporate Real Estate Management und Asset Management. Seine besondere Expertise liegt jedoch in der Transformation von Geschäftsmodellen und Organisationen. Er will die Branche noch stärker für digitale Innovationen begeistern und steht jungen PropTechs auch als Business Angel zur Seite.
Wann erkenne ich ein Stranded Asset? Ich erkenne es natürlich erst dann, wenn ich überhaupt mir über dieses Stranded Asset, über mein Portfolio, überhaupt klar bin. Was habe ich? Welche Informationen habe ich? Die Transparenz über das Objekt an sich und das Portfolio habe. Und das ist durchaus eine Herausforderung für viele.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft und Abos für selbiges finden Sie im Haufe-Shop. Und für weitere Infos lohnt sich immer auch ein Blick in die Limo-Shownotes. Hallo, lieber Marco, nach Nürnberg.
Hallo. Hi. Schön, dass ich heute bei dir dabei sein darf.
Ja, schön, dass wir uns getroffen haben und dass das so kurz und schmerzlos ging mit unserer Terminvereinbarung. Sag, wo hast du heute schon Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche am eigenen Leibe erfahren?
Tatsächlich ist es verrückt, aber seit gestern Abend habe ich in Nürnberg in meinem Haus keinen Strom mehr. Es gibt ein kleines Problem aus der Energiewirtschaft, da kommen wir heute, denke ich, noch drauf, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und ich bin jetzt tatsächlich hier in einem Coworking-Space-Anbieter, einer der größten in Deutschland, und nutze einen Coworking-Space und glaube, damit trage ich bei zur Nachhaltigkeit, denn kein eigenes Büro, keine eigenen Flächen, keine eigene Strom, keine eigene Wärme, sondern ich nutze hier den Coworking Space in Nürnberg und ich kann nur berichten, es funktioniert sehr gut.
Du hast ja schon in allen Lebenszyklusphasen einer Immobilie gearbeitet. Mhm. Nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Also in welcher Phase des Zyklus hat denn Nachhaltigkeit derzeit den größten Einfluss?
Also nach meiner Praxis, meiner Beratungserfahrung in den letzten Monaten und auch Jahren, ist es ganz klar der Bestand. Wir haben, wenn ich das mal mit zwei, drei Zahlen unterlegen darf, 20 Millionen, so plus minus, man weiß es ja nicht genau, 20 Millionen Wohnimmobilien, um die 2 Millionen Nicht-Wohnimmobilien. Und wenn ich mir die Wohnimmobilien anschaue, gibt es statistische Erhebungen, die sagen, 80% aller Wohnimmobilien sind vor 2000, sind also Bestand und längerer Bestand. Und das ist meines Erachtens noch genau der Hebel, den wir in Deutschland haben.
Managed to Green des Bestands ist das Hype-Thema schlechthin. Jetzt im Bestand gibt es ja aber auch längere Betriebsphasen. Wo hakt man da am besten ein?
Ich systematisiere das immer auf 6 Hebel. Mhm. Zum einen ist natürlich der Energiebezug der Hebel. Sprich, wie beziehe ich meine Wärme, meinen Strom?
Also da hattest du heute mit zu tun, nicht wahr?
Genau, den Hebel habe ich heute.
Wirst du daran was ändern?
Ich sage mal, die Energiewirtschaft in Deutschland ist ja relativ monopolistisch organisiert. Insofern ist die Möglichkeit, das zu ändern, relativ schwierig. Aber der Energiebezug ist tatsächlich ein wichtiger Baustein. Mhm. Wo und von wem beziehe ich die Energie und wie wird vor allen Dingen diese Energie produziert? Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Baustein. Und da glaube ich, dass die Energiewirtschaft und die Immobilienwirtschaft noch deutlich enger und besser kooperieren und zusammenarbeiten können, weil das ist ein Hebel, den ich wahrnehme, der noch sehr stark von Sektoren-Egoismen geprägt ist, nenne ich es mal so.
Vielleicht zu anderen Hebeln kommen wir später vielleicht nochmal. Die Energie ist schon mal abgespeichert. Ich meine, auch Raum- und Vertragsgestaltung wird ja den Mietern immer wichtiger. Green Leases, so hört man, spielen eine immer größere Rolle. Was ist denn neben Flexibilität das Wichtigste, was in solchen Verträgen aktuell geregelt wird?
Aus meiner aktuellen Praxis mit verschiedensten Bestandshaltern ist tatsächlich das Hauptthema die Transparenz über die Energieverbräuche. Also, ohne jetzt auf die Esseklassen im Detail einzugehen, aber in der Wohnungswirtschaft ist es vertraglich schwierig, in dem Gewerbebereich anders. Mhm. Das heißt, diese Transparenz über die Energieverbräuche im Mietbereich, das ist ein Baustein, der tatsächlich in den Green Leases Standard ist und zumindest im Gewerbebereich auch gelebt wird. Ein weiterer Bereich, den ich sehe, der mittlerweile Usus ist, die Frage, wie werden die Services in den Bereichen erbracht, also das Thema Reinigung, das Thema Technik, an der Stelle eben nachhaltige Bewirtschaftung, um es mal so platt zu formulieren. Das ist ein zweiter Baustein. Dann hört es aber nach meiner Wahrnehmung auch relativ stark auf.
Also das heißt, Energieverbräuche, Flexibilität in den Mietzeiten und Services halte ich mal fest. Das finde ich schon mal gut. Sag, die Beharrungskräfte, um sowas anzugehen, sind ja in der Immobilienwirtschaft und auch in der Wohnungswirtschaft relativ groß. Wann muss sich denn die Immobilienwirtschaft bewegen? Wie erkennt man so den Kippmoment einer Immobilie in Richtung Stranded Asset?
Eine extrem spannende Frage. Also ich nehme aktuell zwei Strömungen wahr. Die eine Strömung in der Immobilienwelt, in der Real Estate Welt, ich würde das ein bisschen differenzieren, die Corporate Real Estate Welt ist da etwas anders unterwegs, aber in der Real Estate Welt, es gibt Marktteilnehmer, die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen, sich über ihren Bestand transparent machen, und ich meine damit eben nicht nur irgendwelche, die Mieterträge, die Werte, die Immobilienwerte, sondern auch die Verbräuche und die Kosten und daraufhin dann diese sogenannten Klimafahrpläne. Ich nehme aber tatsächlich auch wahr, dass es Branchenbegleiter gibt, Branchenteilnehmer, die, naja, wie soll ich es ausdrücken, Jörg, die abwarten und sagen, naja, sitz mal aus. Wir warten und dann schauen wir mal. Genau, das ist so ein bisschen diese Zweigeteiltheit der Branche.
Ja.
Und wann erkenne ich ein Stranded Asset? Ich erkenne es natürlich erst dann, wenn ich überhaupt mir über dieses Stranded Asset, über mein Portfolio, überhaupt klar bin. Was habe ich? Was ist die welche Informationen habe ich? Die Transparenz über das Objekt an sich und das Portfolio habe. Und das ist durchaus eine Herausforderung für viele.
Also diesen Kippmoment kann man nur herausanalysieren, wenn man die entsprechenden Daten hat und so weiter. Wenn man das aber nicht macht, wird es dann in Zukunft, so hörte ich eine zugespitzte These, viele Immobilien geben, die nicht mehr wert sein werden als das Grundstück, auf dem sie stehen?
Ist tatsächlich relativ zugespitzt. Und ich würde es wieder mit den Zahlen von zu Beginn unserer Diskussion vergleichen. 20 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland, irgendwas um die 2 Millionen Nicht-Wohnimmobilien. Und von den 20 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland, plus minus, muss man noch dazu sagen, die Zahl ist tatsächlich nicht sauber gesichert in Deutschland, im Vergleich zu Frankreich beispielsweise, sind wahrscheinlich über die Hälfte der Wohnimmobilien irgendwo im ländlichen Raum.
Ja.
Es sind Wohnimmobilien, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, irgendwo, jetzt ohne das jetzt abwertend zu formulieren zu wollen, im Schwarzwald oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Bereich am Ende des Tages nur das Grundstück den Wert ausmacht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie man mit diesen Häuslebauern, um mal diesen schwäbischen Begriff zu formulieren, wie man diesen Häuslebauern, die ja genau die Herausforderung haben, es sind ja nicht nur irgendwelche Immobilienunternehmen, die sich um Stranded Assets Gedanken müssen, sondern die kleinen Häuslebauer vor Ort, wie die ihren Turnaround schaffen, wie die eine ältere Dame, die seit 30 Jahren in ihrer Immobilie lebt, nichts gemacht hat, wie das halt so oft war, zumindest in den neuen Bundesländern, 40, 50, 60 Jahre gelebt hat und die einfach kein Geld für eine Wärmepumpe oder für andere Dinge hat. Wie wird man mit so einem Portfolio umgehen, mit solchen Immobilien? Und das ist eine Herausforderung, glaube ich.
Ja, jetzt mal von den Häuslebauern abgesehen, aber wer ein bisschen einen größeren Wohnungsbestand hat, also gibt es da irgendwie sowas wie verlässliche ESG-Due Diligences, die sowas verhindern helfen?
Ich formuliere es mal so: im professionellen Immobilienmanagement, jetzt unabhängig von der Asset-Klasse, wir waren jetzt gerade beim Wohnen, natürlich noch viele andere Asset-Klassen, Büro, Retail, Logistik, Brownfield, wie auch immer. Da gibt es natürlich verschiedene Zertifizierungsinstitutionen, die solche ESG-Due Diligence anbieten. Eine, die wir in unserer täglichen Praxis tatsächlich anwenden und die aus unserer Sicht auf eine verlässliche Auslage trifft, ist die von der DGNB, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und da gibt es die ESG-Verifikation, so eine Art Pre-Check, kann man das vielleicht nennen. Da muss ich aus meiner täglichen Praxis berichten oder kann ich berichten, dass das tatsächlich durchaus funktioniert und gut funktioniert und dem Immobilieneigentümer auch an der Stelle einen guten Blick gibt auf seine Immobilie.
Alles klar, das ist ja schon mal jetzt was Konkretes, womit ihr auch arbeitet, wo du bestätigst, dass das funktioniert. Das ist schon mal gut zu hören. Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Butter bei die Fische. Wir sprachen schon über die Hebel für das Manage to Green. Du sagtest, also wir haben Green Leases, wir haben Energieversorgung. Was gehört denn da noch dazu? Da gehört doch auch Gebäudeleittechnik, Digitalisierung und solche Fragen dazu, oder?
Erste Hebel: das Thema grüne Verträge, grüne Energieversorgung, also grüne Verträge, das Thema grüner Strom als Stichwort genannt, Hebel 1. Also die Versorgung, die Verträge in irgendeiner Form auf das Thema Green umstellen. Der zweite Hebel, das Thema, ich nenne es mal Gebäudebetrieb. Da gehört dazu die Mietersensibilisierung. Das, also wir hatten über Green Lease kurz gesprochen. Da gehört aber auch dazu das Thema Gebäudeautomation. Das Thema, wie kann ich intelligent Heizung, Klimaanlagen steuern? Wie kann ich witterungsabhängig Vor- und Nachlauftemperaturen steuern? Und da gehört natürlich auch das ganze Energiemanagement dazu. Das ist so der Hebel 2.
Ja.
Gebäudebetrieb als Oberbegriff. Der Hebel 3, da bewegen wir uns dann schon in etwas investiveren Maßnahmen. Da geht es zum einen um das Thema die Versorgung an sich. Also in Deutschland Fernwärme oder Wärmepumpe wird auf lange Sicht hin genau die zwei Bausteine sein, die man nutzen kann oder eben auch nicht. Das Thema Photovoltaik auf dem Dach und das Thema Dämmung. Dach, Fach, Fassade, oberste Decke, unterste Kellerdecke, also dieses Thema Wärmeschutzdämmung in den Gebäuden.
Womit fängt man denn an? Ich habe letztens die Meinung gehört, man fängt damit an, was man eh gerade macht. Ja, also wenn man eh gerade an den Fenstern ist und dann macht man auch gleich das Dach mit und macht noch Dämmung. Und wenn man eh seine Heizung sich vornimmt, dann überlegt man, mache ich Fernwärme oder baue ich eine Wärmepumpe ein und so weiter. Ist das eine richtige Vorgehensweise oder was empfehlt ihr euren Kunden?
Eine Blaupause gibt es, glaube ich, an der Stelle nicht. Das möchte ich schon mal eingangs betonen. Die Reihenfolge der Hebel, die ich gerade vorgangs genannt hatte, das ist ein Stück weit die Reihenfolge, wenn man sich über Investmaßnahmen Gedanken macht. Also was kostet es? Nein, ein Vertrag umstellen auf Ökostrom kostet natürlich deutlich weniger, ein bisschen Personalaufwand im Vergleich zu einer Dachfachfassade, Sanierung und Dämmung. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wo ist der größte Hebel im Sinne von Emissionsreduktion, muss man ganz klar sagen, die Versorgung des Gebäudes, der Immobilie. Also Fernwärme, Wärmepumpe. Und wenn man das noch einen Satz dazu, wenn man das noch versucht, so ein klein wenig auf die Assetklassen runterzubrechen, nur mit einem dicken Daumen wohlgemerkt.
Ja.
Im Residential-Bereich, also im Wohnbereich, da ist natürlich das Thema Wärme ein ganz entscheidender Faktor. Mhm. Wenn man in das Thema Office geht, dann kriegt man über Wärme und über Strom. Mhm. Wenn man in Retail geht, dann wird das tatsächlich, ist man eigentlich nur noch bei dem Stromthemen und im Logistikbereich ist man eigentlich nur ausschließlich im Strombereich.
Okay, ja, interessant. Aha.
Und insofern muss man für sich, für sein Portfolio tatsächlich überlegen, welche Hebel in welcher Kombination machen tatsächlich Sinn. Also es gibt keine Blaupause, um meine These nochmal zu formulieren.
Gut, also das heißt, man muss doch individuell mit ein bisschen diesen Tendenzen, die du gerade geschildert hast, auf seine jeweilige Asset-Klasse gucken. Jetzt nochmal, aber alle wollen ja wissen, was ist denn mein CO2-Footprint meiner Immobilie oder meiner Immobilien im Bestand? Wie ermittelt man den korrekt? Ist diese DGNB Due Diligence zum Thema ESG, ist die da aussagekräftig schon oder braucht man was anderes?
Die ist aussagekräftig. Tatsächlich ist es sogar ein wenig einfacher. Was brauche ich für so einen CO2-Footprint? Ich muss mein Objekt kennen, ich muss das Alter kennen, ich muss ein paar Kennzahlen zu dem Gebäude kennen, ich muss meine Verbräuche kennen und ich muss meine Versorgung kennen. Also ich muss natürlich wissen, wie wird das Gebäude versorgt im Kern. Und das klingt tatsächlich einfach. Allerdings muss ich aus meiner Beraterpraxis berichten oder darf ich berichten, dass genau diese tatsächlich sehr einfachen Kennzahlen und diese Zahlen bei den meisten nicht vorliegen. Mhm. Wir schaffen es in der Regel nicht, für die Bestände, die wir analysieren, auf Knopfdruck die letzten 3 Jahre die Verbräuche zu bekommen, beispielsweise. Wir schaffen es nicht, die Gebäudedaten auf Knopfdruck zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Frage stelle, welche Mieteinnahmen habt ihr, wie sieht die Mietentwicklung aus? Die Dinge bekommen wir natürlich auf Knopfdruck. Was ich damit sagen will, also viele Daten, die sich um das ganze Thema Nachhaltigkeit drehen, sind heute bei vielen Bestandshaltern noch nicht in den Systemen gepflegt und noch nicht auf Knopfdruck abrufbar. Und das ist die Herausforderung.
Wenn man dann nochmal einen Tick weitergeht und guckt, was habe ich denn eigentlich an grauer Energie alles verbaut in meinem Gebäude, so Thema Materialpässe und so, das gehört ja auch zum CO2-Footprint dazu, da wird es ja nochmal schwieriger, oder?
Ja, da wird es tatsächlich nochmal schwieriger. Da kann man auch sehr schön erkennen, welche Bestandshalter sich wie mit dem Thema beschäftigen. Und die Datenlage ist an der Stelle noch deutlich geringer,
ja. Das, was du jetzt schilderst, da kann man ja, hat jetzt jeder der Hörerinnen und Hörer ja mögliche Ansatzpunkte, wo man guckt, also habe ich mal meine Daten der letzten 3 Jahre zur Verfügung oder nicht, kann sich ja jeder drum kümmern. Das hört sich dann auch praktikabel an, da hat man was zu tun, ihr habt was auszuwerten, doch also nach wie vor herrscht derzeit große Unsicherheit im Markt, so meiner Wahrnehmung nach. Alle wissen, wir müssen was tun, aber gerade legen nur so eigenkapitalstarke Bestandshalter los. Andere warten noch weitgehend ab. Müssen wir das eigentlich so hinnehmen? Also Family Offices top, institutionelle hopp?
Ist eine gute Frage, Jörg. Also die Wahrnehmung teile ich. Mhm. Tatsächlich nehme ich sogar wahr, dass, ich bleibe mal im Residential-Bereich, dass gemeinwohlorientierte Wohnungsbaugesellschaften oder nennen wir es mal kommunale Wohnungsbaugesellschaften, dass sie in dem Bereich ein Stück weit weiterdenken als eher die Gesellschaften, die eher institutionell geprägt sind. Mhm. Mag an den Zyklen liegen, die man in Westzyklen und Zyklen von verschiedenen Verträgen und Gehältern. Das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Entwicklung, dass quasi diese gemeinwohlorientierten Wohnungsbaugesellschaften in dem Bereich nach meiner aktuellen Einschätzung weiterdenken, tatsächlich sogar innovativer denken als so mancher institutioneller Bestandshalter.
Na, das ist ja mal interessant, ein Lob für den kommunalen Wohnungsbau und die Gemeinwohlorientierung. Das mag vielleicht daran liegen, dass die den längeren Zeithorizont haben. Also wie auch die Family Offices oder so, ja, die sich jetzt was leisten, was erst in 20 oder 30 Jahren vielleicht Früchte tragen wird. Ja. Okay, ja, aber schön, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber gut, dass du die erwähnst und sind ja auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und eine Frage will ich noch an dich als ehemaligen Bahnmanager. Ich bin Journalist und ich kann nicht dran vorbei. Also
verstehe ich.
Jenseits der Nutzer und auch der Finanzierer haben wir jetzt eine klare Erwartungshaltung in Bezug auf Nachhaltigkeit im Bau und Betrieb einer Immobilie. Und dich als ehemaligen Bahnmanager muss ich fragen, wie können die Klimafahrpläne für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft noch eingehalten werden? Also ist hier nicht auch schon definitiv mit Verspätung zu rechnen?
Wo ich auf die Verspätung komme, würde ich gerne tatsächlich ein klein wenig eine Lanze brechen für die Deutsche Bahn. Denn die Deutsche Bahn hat sehr gut und sehr ausgefeilte Fahrpläne. Und ohne jetzt in ein anderes Thema abzuschweifen, aber der Takt bei der Deutschen Bahn sind 3 Minuten. Im Flugverkehr gibt es einen ganz anderen Takt. Der geht um 10, 15 Minuten, was die Slots angeht. Was ich damit sagen will, bevor ich die Frage beantworten kann, ob wir mit Verspätungen zu rechnen haben in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, tut es Not, einen Fahrplan aufzustellen. Und das haben wir gerade diskutiert, lieber Jürg. Meine Wahrnehmung ist, dass viele Player in der Immobilienwirtschaft noch gar keinen Fahrplan haben. Wenn ich keinen Fahrplan habe, brauche ich nicht über Verspätung nachzudenken. Ich bin Ingenieur, muss ich dazu sagen. Ich habe mal irgendwann Ingenieur studiert und ich habe mal MSR gelernt. Messen, Steuern, Regeln.
Ja.
Und ich kann nur steuern und regeln, wenn ich vorher was gemessen habe.
Ja, so ist es.
Und wenn ich messen will, muss ich vorher festlegen, was will ich denn messen? Und also ich glaube, in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft gibt es noch einige Hausaufgaben zu tun, bevor man über Fahrplanverspätung nachdenkt?
Wir sind noch in dem Prä-Zustand vor den Fahrplänen. Das ist natürlich eine raffinierte Antwort dazu. Aber ich versuche es nochmal andersrum. Was für eine Sanierungsquote brauchen wir denn bis 2040, um das, was die EU vorschreibt, einhalten zu können?
Ich habe da ein paar Zahlen mitgebracht. Man möge mir nachsehen, ob die dann immer ganz genau alle Branchen treffen. Es gibt nach meinen Erfahrungen und nach den Zahlen, die ich so kenne, haben wir in Deutschland so eine Sanierungsrate von um die 1% im Jahr.
Ja, das höre ich auch so, ja.
Die Politik redet so von, wir müssen sie auf 2% kommen. Das ist so das, was man in der deutschen Politik hört. Die EU hat tatsächlich sogar 4% als Ziel für die Europäische Union vorgegeben. Und ich habe tatsächlich in unseren letzten Beratungsmandaten, wenn man sich das Portfolio anschaut und die Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, Sanierungsraten in der Theorie von 7% gesehen.
In der Theorie? Aha. Ja, das ist sowas müsste ja auch nach Adam Riese so sein. Ja, wenn man 1% saniert, dann brauchen wir 100 Jahre. Mhm. Bei 2% 50 Jahre, bei 4% 25 Jahre. Das reicht auch nicht bis 2040. Also sind deine 7% schon eher angesagt. Also soweit die Theorie. Wie weit ist die entfernt von der Praxis?
Verdammt weit. Aha. Und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Zum einen natürlich benötigen die Bestandshalter, jetzt egal in welcher Assetklasse, natürlich die Kapazitäten, um überhaupt so eine Sanierungsrate steuern, managen, beauftragen, kontrollieren zu können. Mhm. Also diese Baumanagementabteilung bei den Bestandshaltern, um es mal jetzt etwas praktisch zu formulieren, da gibt es sicherlich Ressourcen und auch Kompetenznachholbedarf. Mhm. Und natürlich geht es um die deutsche Bauwirtschaft. Die Frage ist, kann die deutsche Bauwirtschaft überhaupt diesen Bedarf decken? Mhm. Dann kommen wir zum seriellen Bauen und zu anderen Themen. Insofern ist das definitiv eine Herausforderung für die Immobilien- und Bauwirtschaft, diese Sanierungsraten in der Long Run überhaupt gewährleisten zu können.
Also, das ist immer noch ein schwieriges Thema. Hört sich oft an wie die Quadratur des Kreises, weil die Finanzierung ja oft nicht gegeben sind. Ja, also der Investor investiert, hat aber nicht den Nutzen daraus, den hat der Nutzer. Also Aber zumindest, das will ich jetzt mal als letzte fachliche Frage stellen, zumindest im gewerblichen Bereich ließ sich dieses Investoren-Nutzer-Dilemma ja auflösen. Passiert das denn eurer Markterfahrung nach häufig, dass sich auch Eigentümer und Mieter aufeinander zubewegen, sich Investkosten teilen und gemeinschaftlich auch an den Einsparungen beteiligt sind?
Lars, nein.
Nicht?
Aha. Ich nehme es, also in der Wohnungswirtschaft geht das an der Stelle ja eh nicht aufgrund der gesetzlichen Regelungen. Ich nehme es tatsächlich auch in der gewerblichen Immobilienwirtschaft nicht wahr.
Aber ja, da könnte man ja vielleicht was tun.
Könnte man viel tun, natürlich, natürlich. Zumal, das, um das ein wenig, war etwas kurz jetzt in der Antwort, natürlich ist es so, dass viele Mieter, gerade im Office-Bereich, die gehen natürlich davon aus, dass ein Gebäude zertifiziert ist nach DGMB, nach verschiedensten anderen Bewertungsmethoden. Die gehen natürlich davon aus, dass auch der Eigentümer den Anspruch ESG-Taxonomie hat. Und also, wie soll ich es ausdrücken? Jeder schaut ein wenig auf den anderen.
Genau, mehr sich an die eigene Nase fassen wäre ja da interessant, um quasi nicht den kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteil zu haben, sondern den langfristigen, sagen wir mal, Nachhaltigkeitsvorteil auch daraus zu ziehen. Ja Mensch, ey, die halbe Stunde ist schon fast rum. Wir geben dir, Marco, eine Limo aus. Jetzt noch eine Personality-Frage. Mit wem würdest du dir denn gerne trinken und warum?
Ich kenne ja euren Podcast schon relativ lang. Ich möchte gern mit meinem Großvater eine Limo trinken.
Ja. Yeah.
Und warum möchte ich mit meinem Großvater, der schon leider Gottes lange nicht mehr lebt, eine Limo trinken? Zum einen, wer mich kennt, weiß, dass ich aus Thüringen komme. Mein Großvater kommt aber aus Köln und ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Thüringen gelandet. Mein Großvater hat zum einen den Karneval nach Thüringen gebracht und darüber würde ich gerne mit ihm reden, wie er das gemacht hat.
Okay.
Und wie er diesen Thüringern, dem man ja durchaus eine gewisse Spaßbefreitheit nachsagt, geschafft hat, dort einen Karneval aufzubauen.
Ja.
Und das Zweite, was viel wichtiger ist, mein Großvater ist ein Unternehmer gewesen, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Firma nicht nur aufgebaut, sondern weiterentwickelt durch alle Höhen und Tiefen des Sozialismus.
Mhm.
Und diese Firma gibt es heute noch. Und er hat es geschafft, dieses Unternehmen nach vorne zu treiben, auch bei widrigen Umständen. Und darüber würde ich gerne mit ihm reden, wie er das geschafft hat und wie er das Unternehmertum im Sozialismus trotzdem hochgehalten hat.
Okay, Unternehmertum im Sozialismus, ja, spannende Themen. Mensch, das lohnt sich vielleicht auch mal in einem Gespräch, wenn der Großvater jetzt nicht mehr da ist, unter uns zu besprechen, was du davon mitbekommen hast, fände ich schon eine interessante Sache.
Ja, sehr gern.
Ja, danke. Danke, Marco, für deine geteilten Einsichten. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Lieben Dank, Jörg.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Marco Kröner. Marco ist in vielen Bereichen ein erfahrener Immobilienmanager und Berater. Besonders spannend fand ich in Bezug auf die Nachhaltigkeit im Immobilienbereich heute persönlich nochmal quasi das Grund-ABC, was durchdekliniert wurde. Erstmal Transparenz schaffen, dann gucken, welche Hebel setze ich ein und auch die Sache, wie verhindere ich einen Kippmoment in Richtung Stranded Asset. Das finde ich auch nochmal eine sehr spannende Geschichte. Und was mich total überzeugt hat und auch ein bisschen überrascht, ist der Lichtblick, den er im gemeinwohlorientierten Wohnungsbau sieht mit den langfristigen Perspektiven. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere in Bezug auf Ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.